Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Und wir beschäftigen uns heute mit einem europäischen Powerhouse, mit einem politischen Schwergewicht, mit einer Supermacht, dem größten europäischen Flächenstaat seiner Zeit. Tja, woran denkt ihr jetzt? Denkt ihr an Frankreich unter Napoleon vielleicht oder Rom unter Trajan oder denkt ihr ans Frankenreich unter Karl dem Großen? Dann wären das natürlich alles ziemlich gute Versuche, aber kein Volltreffer, weil wir sprechen heute über ein Reich, das wir bisher in einer Stunde History immer mal wieder angeschnitten haben. Einmal haben wir es sogar schon geteilt, aber wir haben es noch nie wirklich kennengelernt und haben auch noch nie so ganz verstanden, wie es eigentlich entstanden ist, dieses Reich, und was davon auch in unserem heutigen Europa noch zu spüren ist. Es geht um Polen-Litauen.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Bevor wir da zu diesem Doppelschlag europäischer Geschichte kommen, Matthias, noch ein Doppelschlag hier in unserem Festivalsommer, den wir quasi gerade einlegen, ne?
Ganz genau. Wir sind nämlich unterwegs.
Ja, genau. Sag mal Berlin.
Dort sind wir am 30. August und zwar im Haus des Rundfunks beim RBB Podcast Festival. Wir beschäftigen uns ab 19 Uhr mit dem 1. September 1939, als der Zweite Weltkrieg begann. Anmelden und Tickets erwerben könnt ihr unter houseofpodcasts.de.
Europäisches Schicksalsdatum, davon hätte ich auch noch eins. Nämlich, wenn wir auf den Wiener Kongress schauen. Das machen wir dann in Heidelberg am 4. September. Heidelberg, wir kommen am 4. September, da sind wir bei euch im Frauenbad. Schöne Location, es geht um den Wiener Kongress. Und dafür könnt ihr euch ganz einfach anmelden auf deutschlandfunknova.de, unserer Website deutschlandfunknova.de. So Matthias, jetzt Polen-Litauen. Ne? Da habe ich gerade schon ein paar Sachen gedroppt. Schauen uns das aber alles mal ganz in Ruhe an. Denn schon auf den ersten Blick fällt ja was auf. Ne? Wir haben es hier mit diesem Duo zu tun, dem Doppelschlag, sagte ich gerade. Polen und Litauen. Fangen wir der Einfachheit halber vorne an. Mit Polen, Matthias, heute unser Nachbar in der Europäischen Union. Ein Land mit sehr viel Geschichte.
Ja, und da müssen wir lange zurückblicken, wenn wir auf den Anfang kommen wollen. Mhm. Und dabei treffen wir dann auf einen alten Bekannten, nämlich Wido Kind von Corvey.
Ach, der wieder.
Genau, der war in der Mitte des 10. Jahrhunderts ein sehr bekannter sächsischer Geschichtsschreiber. Er hat eine mehrbändige Geschichte eben Sachsens geschrieben. Der ist zwar irgendwie in der Forschung umstritten, weil man nicht so genau weiß, ob das jetzt alles Fantasiegeschichten sind oder ob er sich tatsächlich auf Quellen berufen hat. Jedenfalls erwähnt unser Wido Kind von Corvey 963 einen polnischen Herrscher namens Mieszko und der sei fähig, so schreibt er jedenfalls, und er bekenne sich zum Christentum und er schütze das Land vor einer sogenannten Fremdmissionierung, und deshalb geht man davon aus, dass diese nunmehr festgehaltene Geschichte sozusagen den Beginn der polnischen Geschichte markiert, also 963. Natürlich, das ist ja klar, ist die Geschichte Polens sehr viel älter, aber dafür haben wir leider keine Quellen.
Mhm. Jetzt sagte ich ja gerade, Polen ist heute unser Nachbar in der EU, und in dieser frühen Zeit war es zumindest ähnlich. Ja, wenn man auf die Landkarte schaut, war nämlich westlich von Polen das Ostfränkische Reich, das dann ja Schritt für Schritt zum Heiligen Römischen Reich, Achtung, deutscher Nation mutiert. Also sehr einfach ausgedrückt könnte man sagen, Matthias, deutsch- und polnischsprachige Menschen lebten schon sehr lange nebeneinander und miteinander.
Also man kann durchaus sagen, es gab so einen deutsch-polnischen Kontaktraum sozusagen.
Ja, genau.
Und wenn wir mal zurückblicken, 962, da wird Otto der Große römischer Kaiser. Und der sagt sich, wir müssen den europäischen Osten missionieren. Und er baut ein Reichskirchensystem aus, das gilt aber nur für sein Reich. Und es gibt eine enge Verbindung dadurch der weltlichen Macht des ottonischen Königtums mit den Bistümern und den Klöstern in seinem Reich. Das war organisatorisch eine sehr gute Idee, weil nämlich diese Bischöfe und diejenigen, die in den Klöstern arbeiteten, gut ausgebildet waren und ihm eine gut funktionierende Bürokratie aufgebaut haben. Später aber stellte sich dann die Machtfrage, weil nämlich der Papst fragte, sag mal, wer ist hier eigentlich der Chef? Papst oder König? Das mündet dann 100 Jahre später in den berühmten Investiturstreit mit dem ebenso berühmten Gang nach Canossa.
Über den wir eine sehr berühmte Ausgabe eine Stunde History gemacht
haben. Aber das alles hat wenig mit Polen zu tun, denn die sind nicht Teil dieses Reichskirchensystems, sondern direkt dem Papst und damit der römischen Kurie unterstellt. Mhm. Und ich meine, ehrlich gesagt, das kann man bis heute noch merken.
Der Katholizismus, der römisch-katholische Glauben, auf jeden Fall sehr stark in Polen. Machen wir gleich weiter mit Polen, versprochen, ja. Jetzt aber der zweite Aufschlag, Matthias, Litauen. Da sind wir, wenn es jetzt um den Beginn einer litauischen Geschichte geht, wieder in ähnlichen Zeiten und auch ähnlich trüben Gefilden unterwegs wie bei Polen eben, ne?
Ja, genau. Das gibt nämlich wie immer für Historiker ganz schwierig, keine richtigen schriftlichen Quellen. Also muss man so ein bisschen rumspekulieren. Ich sage einfach mal, Litauen gibt es natürlich sehr viel länger, aber die richtige Erwähnung, die ist 1009. Und allein wegen der geografischen Lage ist natürlich die Geschichte Litauens eng verbunden mit der Kiewer Rus, mit Belarus und natürlich mit Polen. Die Landkarte weist ja auch heute noch Polen und Belarus als Nachbarn aus. Im 13. Jahrhundert fand ja der Einfall der Mongolen statt und gleichzeitig wurde die Kiewer Rus dadurch geschwächt. Und die litauische Dynastie eroberte daraufhin Teile der Kiewer Rus und rückte sogar vor bis vor die Tore von Moskau.
Und es gab auch wieder, da kommen wir heute auch noch drauf zu sprechen, eine deutsche oder sagen wir vielleicht protodeutsche Nachbarschaft, nämlich diesen deutschen Ordensstaat da oben an der Ostsee.
Ja, das war ein Relikt aus der Zeit des dritten Kreuzzuges von 1189 bis 1192. Dabei wurde die Stadt Akkon, die liegt in Galiläa, belagert. Es gab ganz viele Tote und Verletzte. Und deswegen bauten Kaufleute aus Bremen und Lübeck ein Lazarett auf. 7 Jahre nach dem dritten Kreuzzug wurde daraus ein geistlicher Ritterorden mit päpstlichem Segen. Und von da an christianisierten die Ritter vor allem das Baltikum und eben Teile Osteuropas. 1230 wurde der Deutsch-Ordensstaat gegründet. Der umfasste das spätere West- und Ostpreußen sowie das heutige Lettland und Estland. Insofern war der Deutsche Orden eine Macht im Baltikum bis etwa 1410. Da endete der Litauer Krieg gegen eine polnisch-litauische Übermacht und der Deutsche Orden musste eine schwere Niederlage einstecken.
Spätestens da, das ist nämlich die Schlacht von Tannenberg, war die polnisch-litauische Union zu einem dicken Player auf der Landkarte geworden. Aber wie haben beide Seiten eigentlich zusammengefunden? Wie ist dieser Staat entstanden? Die Entstehung dieser Großmacht, das erzählt uns jetzt für eine Stunde History Wiebke Lehnhoff.
Im Namen des Herrn verkünden wir allen, dass wir zu diesem gemeinsamen Sejm nach Lublin gekommen sind, den seine königliche Hoheit Sigismund August einberufen hat, mit der Zustimmung der Räte, sowohl von Polen als auch von Litauen.
Am 1. Juli 1569 wird im Schloss von Lublin, im Osten des heutigen Polen, ein wichtiges Dokument besiegelt. Einer der größten Staaten Europas entsteht. Dafür stimmen rund 220 Vertreter zu, dass zwei Länder vereint werden.
Dass das Königreich Polen und das Großfürstentum Litauen nun einen untrennbaren und einheitlichen Körper bilden und ebenso eine einheitliche, einzige und gemeinsame Republik, die sich aus zwei Staaten und Nationen zu einem Volk zusammengefügt und verbunden hat.
Besonders daran ist nicht die Vereinigung zweier Länder, sondern die auserwählte Staatsform. Eine Mischung aus einer Republik und einer parlamentarischen Monarchie.
Dass dieser doppelten Nation nun für ewige Zeiten ein Haupt und ein gemeinsamer König gebieten soll, der mit den gemeinsamen Stimmen von Polen und von Litauen gewählt wird.
Ein gewählter Herrscher an der Staatsspitze. Das wird im Jahr 1569 vereinbart, weil König Sigismund II. August keine Nachkommen hat, sodass seine Herrscherdynastie, die Jagiellonen, zu erlöschen droht. Außerdem sieht der König sein Reich bedroht durch Kriege in der Region. Also will er es irgendwie erhalten und schützen. Er ist schon Herrscher beider Staaten, aber bisher nur in Personalunion. Das heißt, in seiner Person vereint ist er König von Polen und Großfürst von Litauen. Die Staaten sind aber unabhängig voneinander. Das ändert sich mit der Union von Lublin. Dadurch wird aus der Personalunion eine Realunion zwischen Polen und Litauen. Das heißt, beide Staaten werden stärker miteinander verbunden. Die neu geschaffene Königliche Republik Polen-Litauen bekommt nicht nur einen gemeinsamen Monarchen, sondern auch ein gemeinsames Parlament, den Sejm, ein Wappen, eine Währung und eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik. Die Wurzeln dieses neu geschaffenen Staates gehen zurück in das Jahr 1385-1386. Damals war der polnische König gestorben, ohne männliche Nachkommen. Deshalb suchte der polnische Adel für die Königstochter Hedwig einen passenden Ehemann. Die Wahl fiel auf Jogaila, den Großfürsten von Litauen. Litauen ist damals eine Großmacht und erstreckt sich von der Ostsee bis in das Gebiet der heutigen Ukraine. Jogaila stimmte der Heirat zu und ließ sich und seine litauischen Untertanen dafür taufen. Bis dahin galten die Litauer als letzte Heiden Europas. Als rund 185 Jahre später die Königliche Republik Polen-Litauen gegründet wird, da wird sie zu einem der mächtigsten und einflussreichsten Staaten Europas. Wirtschaft, Militär und Bevölkerung gehören zu den größten der Region. Polen-Litauen ist ein Vielvölkerstaat, in dem Menschen verschiedenster Ethnien, Sprachen und Glaubensrichtungen zusammenleben. Katholiken, Protestanten, orthodoxe und armenische Christen sowie Juden und Muslime kommen relativ gut miteinander aus und sie genießen Religionsfreiheit, eingeführt durch den toleranten Herrscher Sigismund II. August. Um das Jahr 1618 erreicht die Königliche Republik Polen-Litauen dann ihre größte territoriale Ausdehnung. Damals umfasst der größte Flächenstaat Europas das heutige Litauen, Lettland und Belarus, große Teile der heutigen Ukraine, den größten Teil des heutigen Polen sowie kleinere Teile der heutigen Länder Russland, Estland, Rumänien und Moldawien. Allerdings liegt Polen-Litauen außenpolitisch gesehen ungünstig. Von Norden aus wollen die Schweden das Baltikum kontrollieren, im Osten versucht Moskau sein Reich zu vergrößern, im Süden grenzt der Staat an Habsburger Besitzungen und westlich an Preußen. So wird Polen-Litauen oft in Kriege verwickelt. Dazu kommen innenpolitische Probleme. All das führt dazu, dass es dem Staat wirtschaftlich schlechter geht und seine Nachbarn mächtiger werden. Die teilen dann schließlich Ende des 18. Jahrhunderts Polen-Litauen unter sich auf.
Wie entstand der damals größte Staat Europas, wohlgemerkt flächenmäßig größte Staat Europas, diese Realunion Polen-Litauen? Von der hat uns Wiebke Lehnhoff eben erzählt in einer Stunde History. Mindestens der Doppelname verrät es ja sofort, ne, dass wir es hier heute auch mit doppelter Geschichte zu tun haben. Zwei Geschichten mit ihrem jeweiligen Päckchen, wenn man so möchte. Und wie beides zueinander gefunden hat, besprechen wir jetzt noch einmal mit Historiker Jürgen Heide. Hallo Herr Heide.
Ja, guten Tag.
Ich fasse bis hierhin nochmal zusammen, Herr Heide. 1569 also entsteht dieser riesige Flächenstaat Polen-Litauen, eine polnisch-litauische Union. Polen war bis dahin ein Königreich gewesen, Litauen ein Großfürstentum, aber seit knapp 200 Jahren wurden beide Staaten schon von derselben Person regiert, richtig?
Ja, das heißt nicht immer.
Okay.
Es gab durchaus mal wenige Jahre, wo in Polen ein anderer König war als in Litauen. Das war dann der Bruder des litauischen Großfürsten und nach dem Tod Johannes Albrechts, das war 1492 bis 1501 und in Litauen regierte sein Bruder Alexander, aber faktisch machte das keinen Unterschied. 1501 kommt dann auch Alexander auf den Thron in Krakau und damit ist für die, wie soll ich sagen, die rechtlich orientierte Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts die Ordnung wiederhergestellt ja. und die Union okay. gerettet. Die Zeitgenossen sahen das sehr viel entspannter und haben sich da über diese Fragen nicht so sehr Gedanken gemacht.
Okay.
Wichtig ist schon, dass beide Landesteile seit dem ausgehende 14. Jahrhundert sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben und dann fast immer einen gemeinsamen Herrscher hatten.
Aber das ist ja eigentlich eine perfekte Vorlage, Herr Heide. Dann überlegen wir uns doch, was war denn dann schon im 14. Jahrhundert und dann im 16. Jahrhundert Grund für Polen und Litauen gemeinsame Sache zu machen?
Ja, da würde ich ganz gern ein kleines bisschen ausholen und mal einen Blick auf die Landkarte im 13., 14. Jahrhundert zu machen.
Sehr gern.
Wir haben das Problem, dass in ganz Mitteleuropa lange regierende Dynastien aussterben oder wegfallen. Man muss sich also nach neuen Herrschern umschauen. Und dann gibt es verschiedene Modelle. Im Heiligen Römischen Reich, grosso modo, versuchen die, sagen wir mal, die hochadeligen Kreise, einheimische Dynastien zu wählen. Das geht erstmal ziemlich holprig. Und bis Mitte des 15. Jahrhunderts etabliert sich dann so eine Rivalität zwischen den Häusern Habsburg, Luxemburg, Wittelsbach. Ziemlich konfliktreich und eigentlich nicht besonders attraktiv, wenn man von außen drauf schaut.
Aha.
In Böhmen wählte man sich ein fremdes Herrscherhaus, die Grafen von Luxemburg. Das ist ja nun von Prag aus ziemlich weit entfernt.
Das stimmt, ja.
Mit Johann von Luxemburg wird Böhmen zu einem wichtigen Player im Heiligen Römischen Reich. Die Dynastie gewinnt dadurch, dass sie zur führenden Dynastie im Reich wird bis Mitte des 15. Jahrhunderts. Und wie gesagt, Böhmen wird bis ins 17. Jahrhundert dann zu einer Zentrallandschaft. Das war vorher nicht der Fall. Dieses fremde Herrscherhaus, das war sozusagen machtpolitischen Glücksgriff.
So, und jetzt hat man in Polen und in Litauen gedacht, sowas will man kopieren?
Da kommt, ich muss noch einen Blick über, also einen Schritt über Ungarn machen. Da hat man ein ganz anderes Herrscherhaus gewählt, die Anjou, die aus Frankreich kamen, dann in Italien, Neapel schon gezeigt hatten, dass sie in der Lage sind, fremde Territorien zu integrieren. Und dadurch, dass dieses Haus der Anjou auch sehr, sehr nah am Papsttum war, konnte sich Ungarn zu einem wichtigen, ja, zu einer wichtigen Vormacht im südöstlichen Europa angesichts des Vormarsches des Osmanischen Reiches aufschwingen. Das sind Bereiche, wo man sagen konnte, das sind sehr, sehr attraktive Vorbilder. Dann könnte man also doch dieses Modell Anjou, fremde Dynastie, übernehmen und hat eine Union mit Ungarn gemacht. Der ungarische König Ludwig von Ungarn kommt dann 1370 auf den polnischen Thron, hat aber seinerseits zwei Töchter. Und mit Töchtern war es so, dass der direkte Machtanspruch nicht ganz so klar war. Wir haben also jetzt die Situation, man wählt sich eine fremde Dynastie.
Nun kommt diese fremde Dynastie praktisch ohne designierten Thronfolger ins Spiel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
Ja, und da gingen jetzt die weiteren Diskussionen los. Ludwig von Ungarn hatte zwei Töchter, Maria und Hedwig. Maria war um 1370 geboren und Hedwig 1373-74. Ludwig von Ungarn stirbt 1382. Das heißt, Maria ist 12, Hedwig ist 8, 9. Das ist natürlich noch nicht wirklich herrschaftsfähiges Alter. Beide waren schon verlobt mit Sigismund von Luxemburg, die Maria, und Hedwig mit Wilhelm von Habsburg. Die hätten also gewissermaßen ihre zukünftigen Ehegatten mit ins Spiel gebracht. Und in Polen waren die Hochadeligen durchaus der Meinung, dass eine Verbindung mit Habsburg, Stichwort Konflikte, nicht günstig wäre. Sie wollten eigentlich nicht so gerne zu einem Nebenland der Habsburger werden. Und dann hat man versucht, diese Verbindung aufzulösen. Das ging alles über den Kopf der jungen Jadwiga hinweg. Und
die hatte keine Mitsprache an der Stelle.
Nee, aber da gab es dann verschiedene Regelungen, um Wilhelm gewissermaßen abzufinden. Und sie hat sich dann auch mit der neuen Situation arrangiert.
Also man konnte damals so eine Verlobung mit einem Habsburger tatsächlich rückgängig machen, ja?
Habsburg war 1370 noch nicht das, was es 1490 war. An sich war noch nicht so richtig klar, dass das die führende Dynastie in Europa werden würde. Und insofern war das nicht so wirklich ein Problem. Nur, wohin sollte man sich denn wenden? Einfach zu sagen, Maria, heirate du deinen Wilhelm, ist uns egal, wir machen unser Ding. Das ging nicht so, dieser dynastische Gedanke, dass irgendwie durch eine verwandtschaftliche Verbindung die Dynastie fortgesetzt wird. Also wenn nicht in direkter Linie, dann über die Tochter, die dann verheiratet wird. Daran konnte man irgendwie nicht so richtig leicht vorbei.
Das heißt, man musste jetzt also für die Hedwig einen anderen Gatten finden. Und wo ging der Blick jetzt an der Stelle hin?
Der Blick richtete sich nach Osten. Im Osten von Polen gab es das Großfürstentum Litauen. Ein seltsames Konstrukt. Auf der einen Seite im Nordwesten, das was ungefähr das Gebiet des heutigen Litauen ist, wenn man sich das auf der Karte vorstellt, litauische Bevölkerung, die nicht dem Christentum und auch nicht dem Islam anhing, sondern eine pagane, also eine heidnische Bevölkerung war und ebenso die Oberschicht. Problem ist, dass in dem südöstlichen Landesteil, das was heute Belarus und die Ukraine sind, große Teile auch zu diesem Großfürstentum Litauen gehörten. Viele Fürstentümer, die aus der alten Kiewer Rus entstanden waren, haben sich zum Teil freiwillig an das Großfürstentum Litauen angeschlossen, um der tatarischen Herrschaft zu entgehen, die in den östlichen, ostslawischen sozusagen Fürstentümern eine Art Oberherrschaft mit ziemlich strengen Steuerregime, sagen wir es mal so, inszeniert hatte. Also man wollte der tatarischen Oberherrschaft entgehen und hat sich deswegen an das Großfürstentum Litauen angelehnt. Zum Teil sind sie auch militärisch erobert worden. Und die waren orthodox. Slawische Bevölkerung, litauische Bevölkerung, orthodoxe, pagane Bevölkerung. Mhm. Im Großfürstentum Litauen ist das nicht wirklich als Problem gesehen worden, aber katholisch war das alles natürlich beides nicht. Mhm. Und zwei Herrscherfamilien hatten sich an die Spitze gestellt. Um 1370 rum waren das dann halt auf der einen Seite Jogailas, Jagiełło auf Polnisch, auf der anderen Seite sein Cousin Witautas, Witold der Große. Jogailas war bereit, die Taufe des Landes im katholischen Ritus durchzuführen und erhielt dann sozusagen als Gegengabe die Hand Jadwigas oder Hedwigs und die Krone in Krakau. Und das war eine Win-Win-Situation eigentlich. Und man erhielt einen wichtigen Bundesgenossen, der auch auf der europäischen Bühne schon gut präsent war.
So, jetzt hatte man im Grunde also den gleichen Kniff wie in Böhmen oder in Ungarn gemacht, durch eine fremde Herrscherdynastie, diese beiden Teile, Polen und Litauen, am Ende zusammengeführt. Ging dann aber die Rechnung so richtig auf? Also wurde Polen-Litauen dann auch ein wichtiger Player auf europäischer Bühne?
Ja, mit Sicherheit. Die Probleme, die sich stellten, da müsste ich jetzt ein paar Jahrzehnte sozusagen vorspulen. Mhm. Eines der ganz, ganz wichtigen Probleme in der europäischen Geschichte war der Vormarsch des Osmanischen Reiches. Das kündigte sich schon im späten 14. Jahrhundert an. 1453 ist dann das große Stichwort, der Fall Konstantinopels. Große Konstellation, wie geht es weiter? In dieser Zeit entsteht in Polen und Ungarn dieses Schlagwort von der Vormauer der Christenheit. Wir organisieren die Verteidigung des Abendlandes gegen die vormarschierenden Osmanen. Und 1440 wurde der junge König Władysław III., der war damals 16, auch in Ungarn zum König gewählt, um einen großen Kreuzzug gegen die Osmanen zu organisieren. Das hat er auch gemacht. 1444 ist er mit einem europäischen großen Heer bis nach Bulgarien, bis nach Varna marschiert und dort in der Schlacht gefallen. Also dieser Anspruch, auf der europäischen Ebene wichtig zu sein, der war sehr deutlich.
Jürgen Heide, Historiker hier bei uns in eine Stunde History über die Geschichte Polen-Litauens. Danke fürs Gespräch, Herr Heide.
Vielen Dank.
Legen wir uns an der Stelle noch mal ein paar wichtige Jahreszahlen zurecht, um den Überblick zu behalten. 1385 nämlich zuerst, 1385, da gehen Polen und Litauen erst eine Union ein, bevor sie dann 1569 zu einem echten eigenen Staat mit ziemlich interessantem Herrschaftsmodell werden, wie wir ja eben gehört haben. Aber 1795 endet die Geschichte dieses Staates auch wieder, was wir noch vertiefen werden. Das sind also gut 400 Jahre gemeinsame polnisch-litauische Geschichte und Matthias, gut 220 Jahre etwa gemeinsamer Staat.
Ja, und das war eben, wie schon mal gesagt, der größte Flächenstaat im damaligen Europa. Und er passte sich aber den politischen Normalitäten, sagen wir mal, des 16. Jahrhunderts an. Also es gab dort feudale Strukturen, aber eben auch schon eine konstitutionelle Monarchie. Es war ein Riesenreich und ein Vielvölkerstaat mit sehr vielen unterschiedlichen Ethnien in der Bevölkerung. Und es gab diverse christliche Konfessionen, Orthodoxe, Protestanten und natürlich auch Katholiken. Juden und Muslime wurden geschützt, sie konnten ihre Religion ausüben, es herrschte also Religionsfreiheit. Aber die römisch-katholische Kirche übte tatsächlich Dominanz aus.
Nochmal zusammengefasst, einen Schritt zurück. Los ging es mit dieser Union schon vor der Staatsgründung.
Ja, das war eine reine Personalunion. 1385 hast du erwähnt. Da wurde nämlich die Union von Krewo geschlossen. Es gab eine Hochzeit zwischen einem litauischen Großfürsten und einer noch minderjährigen polnischen Königin namens Hedwig. Das war keine Seltenheit, übrigens nochmal so nebenbei gesagt. Hochzeiten hatten nichts mit Liebe zu tun, waren zumeist geopolitisch bedeutsam und auch begründet. Gleichzeitig trat der bis dahin heidnische Bräutigam jener Hedwig zum Christentum über. Und damit war der Weg offen. Polen und Litauen kämpften nun gemeinsam gegen den Deutschen Orden und das Großfürstentum Moskau. Die erfolgreiche Schlacht bei Tannenberg 1410 hatten wir eben auch schon erwähnt. Litauen war dann formal eigenständig Ihr König regierte aber unter dem Suprematat, also der Oberhoheit Polens. Und kurz darauf schlossen der polnische König und der litauische Großfürst ein dynastisches Bündnis. Das war die Angleichung der politischen und der gesellschaftlichen Systeme beider Länder.
Ich hatte es ja gerade schon mal gesagt, wir befassen uns heute eigentlich mit einem doppelten Stück Geschichte. Denn Polen und Litauen haben in diese Union Polen-Litauen ja jeder ihr eigenes Päckchen mitgebracht. Das polnische Päckchen hatten wir eben schon, jetzt wollen wir mal das litauische öffnen. Und das machen wir mit Matthias Niendorf, der auf stolzen 574 Seiten die Geschichte Litauens niedergeschrieben hat. Hallo Herr Niendorf.
Hallo.
Litauische Geschichte, Regionen, Reiche, Republiken 1009 bis 2009. So heißt Ihr Buch, Herr Niendorf. Das heißt, die litauische Geschichte beginnt tatsächlich schon im Jahr 1009?
Ja, also da kommt zumindest die erste Erwähnung des Namens Litauen vor. Allerdings ist es keine besonders menschenfreundliche Erwähnung, aha, denn ein Mord steht am Anfang der Geschichte Litauens. Da wurde ein Missionar an der Grenze von Litauen und der Rus umgebracht, mhm, wo immer das auch gewesen sein mag.
Und da werden die sozusagen das erste Mal aktenkundig, weil jemand hingehen wollte, ja, um sie zu missionieren, ja?
Ganz genau so, mhm, ist es, ja.
Okay. Dann liest man recht schnell von einem Großfürsten Gediminas aus dem 14. Jahrhundert, unter dem Litauen dann so wirklich auf die Landkarte gekommen sei. Stimmt das?
Ja, das ist vollkommen richtig. Und der Gediminas, der steht auch für den Anfang einer großen, mächtigen Herrscherfamilie. Mhm. Und ja, Geschichte hängt immer auch mit Menschen zusammen. Und in dem Fall war Litauen das biologische Glück zuteil, dass die Gediminiden alle ein langes Leben geführt hatten. Also insofern ist es richtig, wenn man also die Großmachtstellung Litauens, ja, mit Gediminas, da sind wir am Anfang des 14. Jahrhunderts, beginnen lässt.
Und wie hat Gediminas diese Großmachtstellung dann begründet oder sie aufgebaut? Ich nehme an, durch Eroberung.
Ja, aber die Frage ist letzten Endes so ein bisschen wie die, wie ist Leverkusen deutscher Meister geworden?
Interessant, okay. Ja.
Ja, also man braucht eine kampfstarke Truppe, man braucht Glück, aber damit allein ist es nicht getan. Man muss auch schon auf die Mitbewerber, auf die Rivalen gucken, also... Mhm. Leverkusen kann noch so gut sein, aber München muss auch schwächeln. Mhm. Und wenn wir uns diese Situation zu Anfang des 14. Jahrhunderts vergegenwärtigen, dann ist vor allem ein weltgeschichtliches Ereignis zu nennen, nämlich der Einfall der Mongolen Mitte des 13. Jahrhunderts. Mhm. Das hat also das europäische Gleichgewicht erheblich verschoben. Und dann wichtige Mitbewerber waren Polen, also schon länger ein katholisches Land. Und ganz, ganz wichtig, der Deutsche Orden, also der im späteren Ostpreußen und im späteren Estland und Lettland ansässig waren. Ja, und die meinten eben, mit dem letzten heidnischen Land noch ein Missionierungsfeld vor sich zu haben, denn Gediminas ist als Heide gestorben.
Ah, okay.
Ja, und das war eigentlich dann auch ganz von Vorteil in dieser Situation, denn diese vielen kleinen orthodoxen Fürstentümer im Osten konnten sich vielleicht den Mongolen gegenüber nicht behaupten. Katholisch werden war auch schwierig, aber Litauen bot an, sie können alle weiter so regieren, wenn sie nur die litauische Oberhoheit anerkennen, also einen Treueid schwören.
Und diese vielen orthodoxen Fürstentümer in der Region rund um Litauen, die gab es eben, weil die Mongolen, die Goldene Horde ja glaube ich, einmarschiert waren und dieser Teil Europas praktisch auseinandergefallen ist.
Ja, so kann man das sagen. Mhm. Nicht? Also die Kiewer Rus, die war schon auf dem absteigenden Ast, bevor die Mongolen gekommen sind. Aber so wie Sie gesagt haben, also man kann da von einem Katalysator sprechen. Und es gab immer mehr Fürsten und Großfürsten auf immer kleineren Gebieten, die sich alleine hätten kaum halten können.
Im Osten gab es aber ja ein russisches Großfürstentum in Moskau. Über das haben wir hier in einer Stunde History auch schon mal gesprochen. Aus dem dann heraus das russische Reich ja eigentlich erwachsen sollte. Was hatte man da für Verhältnisse?
Ja, also da sind wir eher schon im nächsten Jahrhundert, also im 15. bis Moskau so richtig sich von der tatarischen Oberhoheit befreien konnte. Aber man muss eins vor Augen sich halten. Wir sind ja in der Vormoderne und da lief vieles über persönliche, familiäre Beziehungen. Und wir hatten ja gerade den Gediminas eingeführt als den Stammvater der Gediminiden.
Ja.
Und in Moskau herrschten immer noch die Rurikiden. Und die waren durch viele Verwandtschaftsbeziehungen miteinander verknüpft.
Ah, ja.
Sie sprachen ähnliche Sprachen und sie waren auch orthodox, also zumindest die Gedeminiden, die im Osten ansässig waren. In Litauen blieben die Heiden. Ja, und insofern kann man sagen, Gedeminiden und Rurikiden oder wenn man so will, Litauen und das Großfürstentum Moskau waren ewige Rivalen und dauernde Partner. Also das eine schloss das andere nicht aus, bedingte es sogar. Da muss man aber schon einen Punkt setzen. Also um 1500 ändert sich das. Also dann werden diese Konflikte auch ideologisch aufgeladen. Aber bis 1500 eher wie Familienstreitigkeiten.
Litauen hat ja wirklich, muss man sagen, damals wie heute schon spannende Nachbarn gehabt. Sie haben den Ordensstaat des Deutschen Ritterordens gerade auch schon angesprochen. Das, was dann später letztlich irgendwie auch zu Preußen wurde, sehr vereinfacht, sehr kurz gefasst, aber so kann man sich das ja vielleicht vorstellen. Da waren die Verhältnisse auch sehr kompliziert, oder? Da wurde ja schließlich auch miteinander gekämpft.
Ja, und zwar, also da passt auch dieser Fußballvergleich wirklich nicht.
Okay.
Also es gab keine klaren Regeln.
Ja.
Es wurde nicht nach Fouls abgepfiffen, sondern tatsächlich war das ein Krieg auch gegen die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten. Also es wurde versucht, der jeweiligen Bevölkerung des anderen die Lebensgrundlage zu nehmen. Felder abbrennen, Sklaverei, also Geiseln nehmen, das kam erst später. Ja, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, es gab auch Phase friedlicher Beziehungen und man war schon sehr interessiert, was die anderen so machen. Und die Frage nach dem Aufstieg Litauens, die wir vorhin hatten, die ließe sich auch nicht beantworten, wenn man nicht hinschaut, dass die Litauer doch sehr geschickt dabei waren, Errungenschaften von außen anzunehmen. Also man kann das sich ganz gut vorstellen anhand eines Siegels, das also noch den heidnischen litauischen Großfürsten Kęstutis zeigt. Das ist dann schon die nächste Generation nach Gediminas, und also ein Sohn. Und ja, das zeigt einen Ritter mit einem tatarischen Helm, also von den Mongolen, dann einem deutschen Brustpanzer und einem einheimischen Schild. Und dieser preußisch-baltische Schild, Wahnsinn, der wurde dann auch wiederum vom Deutschen Orden nachgebaut. Also
kulturelle Fusion, könnte man sagen.
Ja, ja.
Und dann etwas weiter westlich, haben Sie ja eben auch schon angesprochen, Herr Niendorf, das Königreich Polen, mit dem man ja schließlich auch zusammenkommen sollte. Erst in Personalunion, dann in Realunion. Welchen Grund hatte das aus Ihrer Sicht aus litauischer Perspektive? Warum war Polen da interessant?
Also zunächst mal ist es sinnvoll, sich vor Augen zu halten, diese Verfestigung einer Personal- zu einer Realunion ist eher selten in Europa. Mhm. Personalunion gab es immer und überall, aber ein Vergleichsbeispiel für die Lubliner Union wäre vielleicht die Englisch-Schottische Union oder auf der Iberischen Halbinsel. Ja, aber es war auch eine besondere Situation. Also wir hatten vorhin den Aufstieg des Großfürstentums Moskaus im 15. Jahrhundert. Jetzt sind wir im 16. Jahrhundert, also die Union 1569. Mhm. Und dann war das im Umfeld des Livländischen Krieges. Das heißt, Iwan IV., den man ja im Deutschen meistens als den Schrecklichen kennt.
Iwan der Schreckliche.
Genau, der hatte also anfangs eine ganze Reihe von militärischen Erfolgen. Und da geriet Litauen ziemlich stark unter Druck. Und Litauen, das waren eigentlich die Großen des Landes, das war der Hochadel. Aber er geriet nicht nur von außen, sondern auch von innen unter Druck. Denn durch diese Personalunion haben die kleineren litauischen Adligen schon gesehen, dass die polnischen Adligen, also die kleineren Adligen, die nicht so viel Land hatten, die nicht so viel Besitz hatten, eigentlich mehr Mitspracherechte hatten als sie selber in Litauen gegenüber ihrer Elite. Ja. Mhm. Und das heißt, dann gerieten die litauischen Eliten, der Hochadel, sowohl von außen durch diese Kriegssituation wie von innen durch den kleinen Adel unter Druck. Ja, und da lag es nahe, eben den Zusammenschluss mit Polen enger zu schließen. Denn nur so hätte Litauen auch dem militärischen Druck von außen standhalten können.
Und in dieser Union mit Polen, wie viel Litauen steckte da dann noch drin?
Ja, das ist eine ganz große Forschungsfrage.
Ja.
Wir sind ja hier im Rundfunk, aber wenn man sich ein Schild vor Augen hält, den Wappenschild Polen-Litauens, dann ist da sowohl das litauische Wappen, das ist so ein Reiter, und der polnische weiße Adler darauf vereinigt. Aber in der Wappenkunde weiß man ja, entscheidend ist, wo ein Wappen steht, wenn ein Wappen kombiniert wird. Und das heißt, der litauische Wappenreiter war auf der geringerwertigen Seite. Aber letzten Endes waren es beide Länder. Und wie viel Litauen steckt in Polen-Litauen? das ist eine Frage nach Papier und Praxis.
Mhm.
Also Papier war der Unionsvertrag, da hat Litauen eigentlich wesentliche Teile seiner Rechte an Polen abtreten müssen. Aber letzten Endes war es dann, also wenn wir die Papierebene verlassen und uns zur Praxis hinwenden, schon die Frage, wie stark war Polen, wie stark war Litauen, wie stark war Litauen unter Druck aus dem Osten, musste Litauen stark auf polnische Hilfe rechnen oder nicht. Also das heißt, in der Praxis gab es Phasen großer litauischer Eigenständigkeit, wo Litauen dann selbst Delegationen auswärtiger Mächte empfangen hat oder welche geschickt hat. Aber man kann schon sagen, letzten Endes war es eine Doppelmonarchie und man sollte schon von Polen-Litauen reden und nicht nur von Polen, wenn es um diese Doppelmonarchie eben bis 1795 geht.
Sagt Matthias Niendorf, der osteuropäische Geschichte lehrt und forscht an der Uni Greifswald. Danke fürs Gespräch, Herr Niendorf.
Ja, danke auch.
Dann kommen wir mal zum Ende, nicht unbedingt jetzt zum Ende von 1 Stunde History heute, aber zum Ende von Polen-Litauen, Matthias. Das wurde nämlich 1795 regelrecht zerhackt.
Ja, und das hatte Gründe und vielleicht sogar Gründe, die bis zum heutigen Tage zu traumatischen Spuren in Polen führen. Polen-Litauen hatte am Ende des 18. Jahrhunderts schwere innenpolitische Probleme und diese Schwäche wurde von den Nachbarn ausgenutzt. 1772 wurde das erste Mal von Preußen, Österreich und Russland polnisches Gebiet schlicht und ergreifend annektiert. Das war die erste Teilung Polens. Die zweite Teilung erfolgte 1793 und die dritte schließlich 1795.
Was dann da geteilt wurde, sollte ja in die anderen Großreiche integriert werden. Ich hoffe, man kann die Anführungszeichen mithören, die ich da sprechen will. Wie hat es geklappt, diese Integration?
Also ich sage mal eher schlecht als recht, auch in Anführungsstrichen. Im östlichen, zu Russland nun gehörenden Landesteil wurde russifiziert. Preußen und Österreich machten das dementsprechend auch. Beim Wiener Kongress 1814-15 bekam Russland in Personalunion das sogenannte Kongresspolen. Damit war ein ganz kleiner Teil Polens wiederhergestellt, aber eben unter russischer Herrschaft. Posen wurde Preußen zugeschlagen und Galizien als Republik Krakau an Österreich gegeben. Mit Polen, man kann es nicht anders sagen, wurde geschachert.
Wenn man sich also die Geschichte dieses Staates Polen-Litauen anschaut, dann ist ja die Tragik irgendwie, dass das bis heute Wirkmächtigste an dieser Geschichte vielleicht das Ende dieses Staates ist. Also seine Teilung, seine Spaltung. Schade eigentlich, weil dieser Staat ja auch irgendwie sehr spannend war, wie wir heute gelernt haben. Aber sein Ende wollen wir uns jetzt eben nochmal genauer anschauen und auch, wie es bis heute nachwirkt, mit Historiker Michael Müller. Hallo, Herr Müller.
Hallo, ich grüße Sie.
Sie haben ja nun sehr lange geforscht, eben zur Geschichte Polens, zur Geschichte Osteuropas. Erklären Sie uns doch mal nach der Teilung Polens, wie es eigentlich den Menschen ergangen ist, die in diesem Polen vorher, in diesem Polen-Litauen gelebt haben und jetzt plötzlich in anderen Staaten zu Hause waren.
Ja, der Herrschaftswechsel hat eben die einzelnen Schichten der altpolnischen Gesellschaft auf sehr unterschiedliche Weise betroffen. Sehr wenig hat sich zuerst einmal geändert für die Bauern, sehr viel dagegen für den Adel, aber auch für das Bürgertum in den großen Städten.
Mhm. Warum hat sich zum Beispiel für die Bauern so wenig getan?
Nur für die untertänigen Bauern blieb erstmal einfach in ihrer sozialen und rechtlichen Lage alles beim Alten. Nur, was die Bauern damals natürlich nicht wissen konnten, die Bauernbefreiung war eigentlich seit den polnischen Maiverfassungen von 1791 sozusagen auf dem Weg, wurde aber durch die Teilungen erst einmal blockiert, und zwar am längsten im Russischen Reich, nämlich dort bis 1861.
Die sind also sozusagen einfach in den Lehnsverhältnissen geblieben, in denen sie vorher auch schon gelebt haben. Kann man sich das so vorstellen?
So richtig. Die alten Untertänigkeitsverhältnisse sind stabilisiert worden und weiter so bestehen geblieben.
Aber die Eliten des Landes, die mussten sich anpassen.
Ja, für die Eliten waren die Wirkungen wirklich sehr drastisch und zwar sofort. Unter der Herrschaft der absolutistischen Teilungsmächte gab es eben keine politische Partizipation mehr. Auch die adlig verwalteten Regionen verloren das Recht auf Selbstverwaltung und ganz genauso die alten Städte, Städte wie Danzig, Posen oder Vilna, Vilnius. Und in der deutschen Obrigkeitsstaat, in den absolutistischen Obrigkeitsstaaten gab es überhaupt für die alten Eliten jetzt keinen Platz mehr.
Und wie sind Preußen, Österreich und Russland, das sind ja die drei absolutistischen Staaten, die Sie jetzt eben nochmal angesprochen haben, wie sind die mit ihren neuen Gebieten dann anschließend umgegangen? Was haben die damit gemacht?
Also der ersten Phase nach der dritten Teilung von 1795 ging es den Teilungsmächten eigentlich nur um eins, nämlich um Unterordnung der Gesellschaft, Einordnung der Gesellschaft unter die jeweiligen staatlich-bürokratischen Strukturen. Also es ging um Steuereintreibung, Rekrutenaushebung, Gehorsam gegenüber den Behörden. Und welche Sprache die Menschen gesprochen haben oder welche Religion sie hatten, was sie in ihren Glaubensgemeinschaften taten, ob katholisch nun ist, ostkirchlich oder jüdisch, welche Schulen sie besuchten, was dort gelehrt wurde, das alles kümmerte die neuen Machthaber vorerst eigentlich nicht. Nur umso genauer achteten sie darauf, dass der in Anführungsstrichen jakobinische Geist in Polen nicht wieder neu erwachen konnte.
Der jakobinische Geist, also das spielt dann auf die Französische Revolution an.
Ja, es spielt darauf an, dass Polen immerhin 1791 die erste geschriebene konstitutionelle Verfassung Europas verabschiedet hatte. Und immerhin waren hier wenig später im sogenannten Kościuszko-Aufstand von 1794 auch formal die Menschen- und Bürgerrechte erklärt worden und auch die Bauernbefreiung. Also wer jetzt solcher jakobinischer Neigungen in Anführungsstrichen verdächtig war, der wurde konsequent verfolgt.
Das ist ja dann aber doch irgendwie eher eine bürgerliche Bewegung, ne? Als jetzt irgendetwas, was vom Adel oder so getragen werde, würde.
Nein, das kann man so nicht sagen. Die Trägerschaft dieser verzerrt gesagt, jakobinischen Kreise war überwiegend adelig, wobei nicht alle adligen Großgrundbesitzer auf dem Lande waren. Es waren Adlige und Bürgerliche gemeinsam. Und viele von diesen Leuten, die damals sozusagen sich als widerständig gezeigt haben, sind dann auch außer Landes gegangen, freiwillig oder unfreiwillig. Und das war übrigens auch der Anfang der Geschichte des politischen Exils in Europa.
Vielleicht können wir da aber auch nochmal auf Polen-Litauen gehen. Da haben wir heute gelernt, da gab es eben auch mehr Adlige als in anderen Staaten zur selben Zeit. Und sie waren eben diesen Republikgedanken schon gewöhnt. Kam daher vielleicht so ein bisschen dieser jakobinische Geist?
Natürlich. Also man kann in gewisser Weise sagen, dass die französisch-polnische Freundschaft während der Jahre der Französischen Revolution eine Art Missverständnis war. Die Polen haben darunter im Wesentlichen ihr Recht auf Selbstbestimmung und politischen Parlamentarismus verstanden. Und dieser politische Parlamentarismus war natürlich von ganz anderer Art als in Frankreich. Aber tatsächlich, es geht um Bürgerrechte, das Prinzip von Staatsbürgerschaft, was in Polen durchaus sehr ausgeprägt war, auch in der frühen Neuzeit.
Die dritte und letzte Teilung Polens, Herr Müller, ist 1795, haben Sie ja auch gerade nochmal gesagt. Und dann gibt es ja erstmal in ganz Europa, ich fasse das jetzt nur sehr kurz und sehr knapp zusammen, einen Krieg mit einem gewissen Herrn Napoleon. Und am Ende dieser napoleonischen Kriege soll Europa neu geordnet werden im berühmten Wiener Kongress 1815. Da wäre ja eine Chance gewesen, einen polnischen oder auch einen litauischen Staat wieder aufleben zu lassen. Ist aber nicht passiert.
Das ist so, ganz genau. Also tatsächlich hat Polen für diese Zusammenarbeit, dieses Bündnis mit Napoleon einen ungeheuer hohen Preis bezahlt. Zunächst mal während des napoleonischen Kriegs gegen Russland enorme wirtschaftliche und militärische Anstrengungen zur Unterstützung Napoleons. Dann eben nach Napoleons Niederlage tatsächlich die vierte Teilung Polens durch den Wiener Kongress. Dabei hatten sich nun die Unterzeichner der Wiener Verträge verpflichtet, den Polen tatsächlich so etwas wie nationale Institutionen zu gestatten. Das hat sich aber sehr bald als bloße Propagandarhetorik erwiesen. Ja, jetzt gab es wieder ein Königreich Polen unter russischer Herrschaft, aber de facto war Polen für alle drei Teilungsmächte immer als eine Art feindliches Territorium, beziehungsweise etwas wie ein Kolonialgebiet, das für die jeweilige Herrschaftsmacht Steuern und Rekruten aufbringen sollte, das aber auf keinen Fall wieder irgendeine Art von Selbstbestimmung entwickeln durfte.
Da kommen jetzt sehr komplexe Kapitel polnischer Geschichte, Herr Müller, das 19. Jahrhundert, dann im 20. der Erste Weltkrieg, das Ende des Zarenreichs, ein neues unabhängiges Polen, das dann mit dem Zweiten Weltkrieg wieder endet, dann ein kommunistischer Satellitenstaat, das ist so viel und so tiefgründig, da müssten wir vielleicht nochmal ein andermal drüber sprechen. Aber vielleicht kann man es so zusammenfassen. Polen ist eigentlich seit dieser Teilung 1795 immer Spielball externer Mächte geblieben, oder?
Ja, das ist eindeutig so, ja.
Und inwiefern würden Sie sagen, trägt das oder prägt das Polen vielleicht bis heute?
Es prägt Polen ungeheuer tief bis heute. Für die große Mehrheit der Menschen in Polen ist die nationale Souveränität ein ganz besonders hohes Gut, eben aufgrund der generationenübergreifenden Erfahrung von Fremdherrschaft und eben von verweigerter Selbstbestimmung. Mhm. Und das sollten wir heute besser verstehen und auch mehr respektieren, denke ich. Denn sehen wir, wie unterschiedlich die Bedeutungen sind, die Deutsche auf der einen Seite und Polen auf der anderen Seite Europa beimessen. Viele Deutsche haben ja mit guten Gründen aus den Erfahrungen deutscher Schuld am und im Zweiten Weltkrieg den Schluss gezogen, dass für uns Deutsche die Rettung in einem Aufgehen in einem postnationalen Europa ist, in einem postnationalen EU. Mhm. Und die postnationale Option entlastet uns, die Deutschen sozusagen, auch von einem Teil der eigenen nationalen Vergangenheit. Für Polen dagegen ist der sehr schnelle Verzicht oder auch nur teilweise Verzicht auf die gerade erst wiedererlangte nationale Souveränität buchstäblich undenkbar. Dann haben natürlich beide Seiten irgendwie recht, haben jeweils ihre guten Gründe für ihre Haltung.
Das ist leider oft so, ne?
Ja, und doch eben traurig ist, dass sich beide Seiten heute offensichtlich einfach nicht zusammendenken könnten. Also ich meine, man muss viel mehr aufeinander hören.
Sagt Historiker Michael Müller bei uns in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Müller.
Ich danke Ihnen.
Also heute kam natürlich wirklich eine Menge zusammen hier in 1 Stunde History. Nicht nur polnische und litauische Geschichte, sondern am Rande ja auch noch deutsche, russische und eigentlich komplett europäische Geschichte. Ziemlich ins große Ganze verflechtet, dieses Polen-Litauen. Und deshalb, Matthias, spüren wir wahrscheinlich auch bis heute ins Jahr 2024 mehr Verbindungen, als wir manchmal so denken, wenn wir erstmal das Wort oder die Worte Polen-Litauen hören.
Ja, das finde ich ehrlich gesagt auch. Das sind zum Beispiel die ganz klare Haltung Litauens und eben auch der anderen baltischen Staaten zu Russland und Wladimir Putin. Mhm. Hebt sich so ein bisschen ab von anderen Äußerungen und hat sicher etwas mit der gemeinsamen Geschichte schon vor dem Zarenreich zu tun. Das gilt natürlich auch im Übrigen für Polen. Sie haben eine schreckliche Vergangenheit mit Russland, natürlich auch mit Deutschland. Aber seit 1795 waren sie nicht mehr als eigenständiger Staat existent, nur in den 20 Jahren zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Danach wurde es wieder aufgeteilt zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Und der wesentliche Teil des Holocaust fand im sogenannten Generalgouvernement statt. Das war der westliche Teil Polens, den Deutschland besetzt hielt. Dann kam der Ostblock bis 1989. Also es waren keine guten Voraussetzungen für ein nachbarschaftlich vernünftiges Verhältnis zu Russland.
Das macht das Zusammenleben in Europa bis heute spannend und herausfordernd, auch wenn wir, das kann man sich an der Stelle vielleicht auch nochmal vor Augen führen, wirklich schon einen weiten Weg gegangen sind. Gefühlt sind wir auch schon wieder einen langen Weg gegangen seit dem Jahr 2014, seitdem der sogenannte Islamische Staat ein Kalifat in Raqqa ausgerufen hat. Aber darum soll es dann trotzdem nochmal nächste Woche gehen in 1 Stunde History. Bis dahin, macht's gut, denkt dran, wir sehen uns in Berlin und Heidelberg und euch eine gute Zeit. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.